Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, möchte ich noch eine Sache mit dir teilen. Und zwar gibt es seit dem 10.12. meinen Online-Kurs Yoga bei Migräne zu erwerben. Du kannst ihn einfach über den Link in der Beschreibung der Podcast-Folge kaufen. Da findest du auch mehr Informationen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Für diese Podcast-Folge habe ich mir wieder einen Gast an meine Seite geholt. Das ist heute der liebe Timo. Timo ist auf Instagram besser bekannt als Migräne betroffen. Und ich habe ihn mir heute an die Seite geholt, weil er mit seinen Erfahrungen dir weiterhelfen kann, wie er mit Migräne in der Schule umgeht, wie er mit der Abi-Vorbereitung anfängt. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören. Hallo Timo, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, für das Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, klar, gerne. Erstmal, ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, ich bin 20 Jahre alt, bin Schüler in der 13. Klasse und mache nächstes Jahr mein Abitur. Ja, betätige mich ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz und ein bisschen politisch. Und seit diesem Jahr habe ich einen Instagram-Account zum Thema Migräne und bin jetzt auch Teil der Migräne-Bubble, so wie wir es immer nennen. Und bin super dankbar dafür, dass ich schon so viele tolle Leute kennenlernen durfte und für den Austausch und ja, auch dich dadurch kennengelernt zu haben. Und genau, habe seit circa 13 Jahren die Migräne, mal besser, mal schlechter.
Okay. Wie zeigt sich eine Attacke bei dir?
Ja, dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also bis vor einem Jahr hatte ich fast Ruhe mit Attacken. Seit diesem Jahr ist es wieder schlimmer und die zeigt sich jedes Mal mit der Aura, also Sehstörungen, Schwindel, Übelkeit. Aber seit diesem Jahr habe ich es auch so, dass ich Attacken schon 2 bis 3 Tage vorher merke, also durch Muskelschmerzen, ungewöhnlich aufgedreht, ungewöhnlich niedergeschlagen, depressive Verstimmung, Heißhunger und so weiter. Ja, und genau, nach der Aura ist eben typisch das Einsetzen der Kopfschmerzen. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal Migräne ohne Kopfschmerzen, aber in den meisten Fällen ist eben die Sehstörung und dann sind die Sehstörungen und danach kommen dann eben die Kopfschmerzen.
Okay. Ja, immer spannend zu hören, wie das so bei anderen ist. Du bist ja jetzt noch in der Schule, hast du gerade schon erzählt in der Vorstellung. Gehst du offen in der Schule mit dem Thema um?
Also in der Mittelstufe bin ich sehr offen damit umgegangen. Also da wussten eigentlich meine Mitschüler schon alle Bescheid, die Lehrer dann auch. Aber da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil Schüler oft ja über mich gelästert haben und Witze gemacht haben. Mhm. Und die Lehrer da mehr oder weniger verständnisvoll waren. Jetzt durch die gehäuften Attacken dieses Jahr blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als offen damit umzugehen, aber auch nur bei den Lehrern. Mhm. Also bei den Schülern habe ich es immer probiert zu vermeiden und nur den Leuten erzählt, die ich halt gut kenne und wo ich weiß, die lästern nicht über mich und die machen sich nicht lustig darüber. Es ließ sich dann aber nicht vermeiden, weil ich eben oft gefehlt habe und oft Fehlstunden hatte. Und dann ließ es sich auch nicht vermeiden, dass Leute über mich gelästert haben und gesagt haben, hier, der schwänzt doch sowieso nur Schule, der hat doch sowieso keinen Bock. Obwohl man eigentlich von mir wissen müsste, dass ich nicht der Typ bin, der mal eben schwänzt oder der mal eben ja zu Hause bleibt, weil er keinen Bock hat, sondern ja, ich bin sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig und ja, ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht schwänzen, deswegen ja, und zu meinen Erfahrungen so, also ich war sehr überrascht, dass Lehrer doch sehr viel Verständnis hatten und mich auch teilweise gefragt haben, ja, was kann ich denn in so einer in so einer Phase, während du eine Attacke hast, für dich tun? Muss ich da auf irgendwas achten? Damit hätte ich eben nicht gerechnet.
Mhm. Wenn die tatsächlich jetzt gefragt haben, wie sie dich unterstützen können, was hast du da gesagt? Oder gibt es da überhaupt was, wie sie sich unterstützen können?
Jein, also zum einen können sie eben berücksichtigen, dass ich die Attacke habe und gerade nicht leistungsfähig bin, gerade was dann die Sehstörungen anbelangt. Wenn ich die Sehstörung habe, ich kann dann nichts lesen, ich kann dann ja nichts bearbeiten. Jeder, der die Sehstörung schon mal hatte, der weiß, dass man da eigentlich nicht leistungsfähig ist. Und danach auch mit Kopfschmerzen, je nachdem, wie stark sie sind, da entscheide ich dann, ob ich nach Hause gehe oder nicht. Bin ich auch nur eingeschränkt leistungsfähig und da hilft es mir persönlich einfach schon, wenn Lehrer verständnisvoll sind und sagen, okay, wenn du gerade nicht kannst, dann setz dich halt eine halbe Stunde, solange wie die Sehstörungen sind, einfach hin und mach jetzt nicht mit, sondern hör einfach nur zu, lass dich berieseln und dann berechne ich dir jetzt für die Zeit auch keine schlechte Note an, sondern weiß, dass es dir gerade nicht gut geht. Aber ansonsten können sie mir eben nicht großartig helfen, weil ich habe mein Medikament, was ich dann nehme. Ich habe sonst auch, also ich weiß, wie ich damit umgehe und dementsprechend können die Lehrer mir in der Hinsicht nicht so wirklich helfen.
Mhm. Aber ich meine, es ist ja schon echt viel wert, dass sie so viel Verständnis zeigen und auch wirklich sagen, okay, jetzt setz dich hin, lass dich berieseln, ist okay, zählt jetzt auch nicht in die Note rein, weil ich glaube, das nimmt schon mal sehr viel Druck raus.
Ja, auf jeden Fall nimmt das Druck raus, also ich wusste eigentlich, dass ich auf der Schule, wo ich jetzt bin, auch wirklich sehr nette Lehrer habe, aber von manch einem Lehrer hätte ich nicht erwartet, dass er so verständnisvoll ist und das freut mich eben, weil das nimmt eben auch so ein bisschen Druck raus. Trotzdem ist es so, dass wenn ich zu Hause liege und verpasse Unterricht oder so, ich mir natürlich immer im Kopf rufe, so, wie denken jetzt die anderen über mich? Sieht das jetzt so aus, als ob ich schwänzen würde? Oder und mache mir dementsprechend Druck, den ich mir eigentlich nicht machen müsste, weil die Lehrer ja vollstes Verständnis dafür haben.
Ja, aber auch verständlich. Ich kenne das sehr von diesem, wenn man wirklich sich krank meldet, dass man dann immer ein schlechtes Gewissen hat. Das ist, müssen wir, glaube ich, alle lernen abzulegen, aber ist einfach wahnsinnig schwierig.
Ja, und das ist eben auch, man kommt dann in so einen Teufelskreis, ne? Man setzt sich wieder unter Stress, den man eigentlich nicht hätte, dann kommt der, oder den man nicht haben müsste, und dann kommt der Stress dazu von dem, was liegen geblieben ist, dann kommt wieder der Stress, der sowieso schon da ist, dazu, und so ist man gerade aus der Migräne raus und kommt durch den nächsten Stress oder durch diesen Teufelskreis eben wieder in eine Migräne, und das ist dann eben, also das kann ziemlich verhängnisvoll sein.
Ja, absolut. Gebe ich dir total recht. Wie ist es denn bei dir mit Migräne im Unterricht? Also was machst du tatsächlich, wenn du eine Attacke bekommst?
Dazu muss ich auch wieder ausholen. Also früher war es bei mir so, ich hatte eigentlich nie im Unterricht Migräne, oder also zumindest, dass ich mich, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich nicht. Jetzt ist es seit diesem Jahr sehr häufig und ich hatte es, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal im Unterricht. Also ich habe meine Lehrer direkt informiert, also bei den ersten Malen erst nicht. Da habe ich dann nur der Fachlehrerin Bescheid gesagt und die hat dann je nachdem reagiert. Also meisten hatten da Verständnis. Dann habe ich aber mit einer sehr netten Lehrerin gesprochen, die früher meine Tutorin war, und habe ihr gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Die ist auch Ärztin, die kann das gut verstehen. Wie sieht's denn aus? Was soll ich denn machen? Ich falle jetzt öfter aus. Ich habe öfter im Unterricht Migräne. Und da hat sie mir dann empfohlen, einfach mit allen Fachlehrern einmal zu sprechen und sie zu informieren. Das habe ich dann gemacht. Dabei bin ich eben, wie eben schon erwähnt, auf sehr viel Verständnis getroffen. Und war eigentlich so der Weg, der mir gut getan hat, weil ich eben gesehen habe, okay, die Lehrer verstehen das, die sind total mitfühlend und sind nicht abweisend und haben da so dieses Feingefühl auch, und ja, das hat mich sehr gefreut.
Ja, total wertvoll. Hast du Tipps, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin auch noch in der Schule oder in der Ausbildung und habe da immer Schwierigkeiten, was du den Leuten mitgeben würdest?
Ganz wichtig ist, nicht verzweifeln und bei den Lehrern offen kommunizieren, dass es einem gerade nicht gut geht. Also vor allem den Lehrern. Und vor allem sich nicht quälen. Also wenn es schlimmer wird, lieber rechtzeitig nach Hause gehen und am nächsten oder übernächsten Tag wieder fit sein und mitarbeiten können. Denn mit Migräne ist man nur schwer leistungsfähig. Und ich habe auch schon oft den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich kann es aushalten, weil ich wollte nichts verpassen. Letztendlich saß ich da mit starker Migräne und konnte auch nicht richtig mitarbeiten. Dann habe ich mich später gefragt, ja, was hat dir das jetzt eigentlich gebracht, dass du dich hier gequält hast und zwar den Unterricht mitbekommen hast, aber eigentlich nicht mitarbeiten konntest. Deswegen sage ich mir auch ganz klar, also wenn nochmal sowas ist, ausprobieren. Und natürlich möchte es jeder probieren, ob es dann geht, weil man halt nicht die Fehlstunden haben möchte, aber auf jeden Fall sich nicht lange quälen, so schwer, wie es halt einem fällt.
Ja, danke fürs Teilen. Also ich weiß es noch, wie es bei mir damals war in der Uni mit der Klausurenphase, gerade besonders im Staatsexamen, da war es eine ziemliche Herausforderung. Wie ist es denn bei dir, wenn du wirklich viele Klausuren, Klassenarbeiten, wie auch immer schreibst? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Also zuallererst ist es ja ein riesen Stressfaktor, den man da durchgängig hat. Also einmal schon ein bestehender Stressfaktor allein durch die Klausurenphase, dass man eben 2 bis 3 Klausuren in der Woche schreibt. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass mir das Lernen öfter schwerfällt, also fehlende Konzentration, müde, leeren Kopf und dann eben noch das Prophylaxe-Medikament, was ich nehme, wirkt sich auch wieder aus. Das war ja vor 1-2 Monaten noch schlimmer, jetzt bin ich auch umgestiegen, das Medikament bekommt mir besser. Aber früher war ich dann dadurch auch oft müde. Und dann kommen die Attacken dazu, die einen auch wieder, wie eben schon erwähnt, stressen, weil man eben ausfällt und den ganzen Stoff nachholen muss und auch weiß, was alles auf einen zukommt, beziehungsweise dann auch die Sorge hat, dass man Themen nicht versteht, so wie es eigentlich andere dann verstehen und man im Unterricht eben hinterherhängt. Und dann muss man Lücken wieder aufholen. Das heißt, das stresst einen dann auch wieder, weil man das noch zusätzlich zu seinem eigentlichen Unterricht und zu seinen eigentlichen Klausuren, die man schreibt, machen muss. Und das ist halt manchmal sehr schwierig, gerade wenn halt viele Attacken in der Woche auftreten. Und dazu habe ich jetzt einen Ausgleich, den habe ich vor 2-3 Monaten hatte ich den wirklich regelmäßig, bin joggen gegangen, im Moment nicht, gerade wegen der Klausurenphase, eigentlich total blöd, aber im Moment, ich kriege es einfach nicht hin, es ist so stressig, ich weiß nicht mal, wann ich joggen gehen soll, weil es halt so voll war, also jetzt gerade flacht es wieder ein bisschen ab, aber eigentlich genau falsch, so soll man es eigentlich nicht machen. Aber was ich für mich entdeckt habe, wir haben im Gesundheitsunterricht jeden Morgen jetzt angefangen zu meditieren. Und
ach, das cool.
Meditieren, ja, und das Meditieren gefällt mir total gut. Ich dachte eigentlich immer, boah, was ist das für ein Esoterik, also jetzt mal überspitzt gesagt, Esoterik-Scheiß. Aber ich weiß nicht, das gefällt mir echt gut. Also ich mache mir dann auf YouTube oder anderen Plattformen mal so eine Meditation an und höre zu, gerade vorm Schlafen gehen, weil ich dann immer so aufgewühlt bin, weil ich so viel noch im Kopf habe. Und ja, das tut mir eigentlich so ganz gut. Mache ich so, 2-3 Mal die Woche, vielleicht auch, also manchmal schaffe ich es auch jeden Tag, aber wie es mir halt gerade geht, ob ich sehr im Stress bin oder nicht so, ob ich sehr aufgewühlt bin gerade oder total müde bin, ja.
Ja, richtig cool. Das ist, also ich meditiere auch mega, mega gerne und habe da echt, ja, einfach, also weiß, wie gut es einfach tut. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, man muss es einfach ausprobieren. Und dann merkt man vielleicht erst, wie gut es einem tut. Und auch verschiedene Meditationen mal ausprobieren, verschiedene Sprecherinnen und Sprecher. Und dann, ja, findet man da vielleicht seins, was passt. Aber
ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es bei mir so gewesen, ist es bei mir so, dass in der Schule ich mich komischerweise besser darauf konzentrieren kann, dass ich mich auf nichts konzentriere, also dass ich praktisch einfach meinen leeren Kopf habe. Wenn ich dann aber zu Hause bin und es gibt so Abendmeditation, wo man auch im Bett einfach liegt, kurz vorm Schlafen gehen, da fällt es mir wahnsinnig schwer, auch einfach sich auf den Atem zu konzentrieren. Und da habe ich auch schon einige durchprobiert. Und ja, es gibt Leute, die ich, also es gibt Meditationen, die ich besser finde und welche, die ich nicht so gut finde. Aber ja, das ist eigentlich interessant, mal zu wissen, dass es eigentlich im Unterricht besser funktioniert hat. Wahrscheinlich wegen der Sprecherin, also wegen der Lehrerin, die das so gut gesprochen hat.
Ja, es kann sein. Oder einfach, ja, manchmal fällt es einem abends einfach schwer, auch runterzufahren.
Ja, genau.
Ich glaube auch so, dieses Thema, dass man abends dann dieses Gedankenkreisen hat und das einfach dann abends alles aufkommt und da die Schwierigkeit besteht, einfach runterzukommen. Aber da ist Meditieren ja genau richtig, im Endeffekt.
Ja, das stimmt.
Hast du Tipps für die Klausurenphase, wie man das mit Migräne gut übersteht?
Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, denkt an eure Gesundheit. Also übernehmt euch nicht. Wenn es gerade nicht geht, dann probiert es zu akzeptieren. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin auch, also ich sage das jetzt zwar so, aber setze es auch nicht immer um, weil man möchte dann noch die, die Klausur morgen gut schreiben und setzt sich dann eben nochmal an den Schreibtisch abends und probiert sich alles reinzuprügeln. Weil man denkt, man kann es noch nicht oder auch so, man will unbedingt 3 Stunden durchlernen. Dabei ist das nicht immer möglich und ist auch eigentlich nicht gut. Man soll ja auch regelmäßige Pausen dazwischen machen, damit das Gehirn wieder Zeit hat, um, ich sag mal, neue Luft zu holen. Und deswegen würde ich, sage ich euch ganz klar, passt da auf euren Körper auf. Achtet auf eure Signale und wenn es nicht geht, dann quält euch nicht. Dann macht mal 10 Minuten Pause oder wenn es mal einen Tag gar nicht geht, dann setzt euch nur 10 Minuten dran oder gar nicht. Das ist dann halt so. Ihr schafft das, wenn ihr das wollt. Also ihr schafft euren Weg trotzdem irgendwie. Ihr geht euren Weg. Und auch wenn es vielleicht gerade nicht so scheint, man kommt auch über Umwege zu dem Ziel, was man erreichen möchte. Und dementsprechend braucht man sich da eigentlich nicht so einen Druck aufzubauen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, was man sich für einen Druck macht und dass man das auch immer leichter sagt, als es dann letztendlich umzusetzen ist. Da muss ich auch noch an mir arbeiten.
Ich glaube, da können wir ständig an uns allen arbeiten.
Ja, genau.
Wie ist es denn? Du stehst jetzt kurz vorm Abi. Hast du Ängste und wenn ja, wie gehst du mit ihnen um und wie bereitest du dich fürs Abi vor?
Ich weiß nicht, Angst würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich habe schon Respekt davor, in der Zeit bis zum Abi, aber auch im Abitur selbst auf mich zukommt. Also klar, einmal von den Leistungen, aber vor allem auch gesundheitlich, weil ich halt aus den Klausurenphasen gelernt habe, dass Attacken bei mir meistens in Stressphasen auftreten und gerade das Abitur ist ja eine Riesenstressphase und eine Stresssituation und deswegen bin ich da schon so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie kann ich mir die Zeit besser gestalten, wie kann ich in der Klausur reagieren, wenn ich merke, hier mir geht's gerade nicht gut oder ich kriege eine Attacke. Da gibt es ja das Thema Nachteilsausgleich. Das möchte man immer nicht so ganz annehmen, weil, also ich persönlich, weil man dann immer so denkt, ja, damit bestätige ich jetzt, dass ich nicht so leistungsfähig bin wie andere und jetzt mal salopp gesagt auch irgendwo behindert bin. Darauf bin ich erst gekommen, weil ich mit Das Blonde Chaos, auch einem Instagram-Migräne-Account, mit der gesprochen habe, die hat mir das empfohlen. Da ist aber das Problem jetzt, dass ich noch nicht weiß, ob es auf dem Abiturzeugnis steht oder nicht. Das ist so ein Hin und Her und dementsprechend bin ich da auch noch zwiegespalten, weil ich eigentlich nicht möchte, dass es auf meinem Zeugnis steht, weil man dann ja dementsprechend, also es sagen zwar alle so, dadurch gibt es keinen Nachteil dann, aber ich da doch so ein bisschen am Schwanken bin und ein bisschen skeptisch bin, ob da nicht doch Leute sagen, hier, bist nicht so leistungsfähig, deswegen wollen wir dich nicht. Ja, und zu der Phase bis zum Abi, probiere ich eben nicht so auf den letzten Drücker zu lernen, aber da bin ich eh nicht so der Typ für. Ich weiß, gerade in den Klausurenphasen ist es manchmal nicht anders möglich, auch mal eine Klausur auf den letzten Drücker zu lernen, weil es eben sau viel ist. Aber beim Abi ja, probiere ich auch vielleicht mal mich selbst anzusprechen und zu sagen, komm, du kannst gerade nicht weiterlernen, dann mach jetzt mal 10 Minuten Pause oder eine halbe Stunde, geh mal an die frische Luft, tu was für dich, dann fällt dir das Lernen auch wieder leichter. Also ich probiere mich da so ein bisschen in den Hintern zu treten und zu sagen, komm, es geht gerade nicht, jetzt such dir irgendwas, was deinen Kopf, was mal komplett nichts mit Lernen zu tun hat und ja, denk einfach mal gerade nicht und danach geht's vielleicht wieder. Und ja, deswegen kann ich auch jedem nur sagen, ihr dürft euch nicht die Freude nehmen lassen und ihr dürft euch vor allem nicht eure Freizeit komplett wegnehmen lassen. Ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan. Aber trotzdem sich mal mit Freunden treffen oder Sport machen oder meditieren oder auch mal einfach sich vor den Fernseher setzen und ein bisschen Fernsehen gucken. Einfach die Zeit für sich selbst nicht aus den Augen verlieren.
Sehr schön gesagt. Liebe Grüße an der Stelle an Lena.
Genau.
Also ich habe kurz zum Nachteilsausgleich, also wie es in der Schule ist, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich bin auch der Meinung, ist jetzt aber gefährliches Halbwissen aus eigener Erfahrung, dass es tatsächlich, das haben wir aber auch schon mal im Gespräch drüber gesprochen, dass es nicht im Zeugnis stehen darf. Allerdings ja, musst du einfach da nochmal schauen. Aber also ich habe auch über Nachteilsausgleich schon, aber fürs Studium bezogen, interessiert aber vielleicht ja auch den einen oder anderen, einen Artikel auch für die Migräne-Liga geschrieben und habe auch eine Podcast-Folge dazu. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich zumindest mal damit auseinanderzusetzen und zu schauen, ob es einen vielleicht unterstützen kann.
Ja, bei mir, also ich glaube nicht mal, dass ich jetzt unbedingt die Zeit im Normalfall mehr brauchen würde. Also man kriegt höchstens mehr Zeit wahrscheinlich, also soweit ich jetzt weiß. Aber ich weiß halt nicht, im Normalfall wird mir das gar nichts bringen und dann bräuchte ich das nicht. Aber ich habe halt diese Sorge, dass ich in der Attacke, dass ich in der Klausur sitze und eine Attacke kriege und dann brauche ich eben die halbe Stunde, 45 Minuten mehr, weil ich dann eben warte, bis meine Sehstörungen rum sind und ich wieder einigermaßen in der Lage bin, weiterzuarbeiten. Ja. Und das ist halt schon irgendwo so eine Sorge, die man dann hat, weil das ist eine ganz andere Situation. Es ist klar eine ganz normale Klausur, eben aber unter anderen Bedingungen. Und ja, und was ich jetzt noch zum Nachteilsausgleich sagen wollte, also mein aktuellster Stand ist der, ich habe meinen Abteilungsleiter, der dafür zuständig ist, in der Schule gefragt. Der meinte, ja, es kommt aufs Abiturzeugnis. Danach habe ich dann beim Schulamt angerufen und die nochmal gefragt. Und die meinten, nee, es kommt auf keinen Fall aufs Abiturzeugnis, nur wenn man jetzt Lese-Rechtschreibschwäche oder so hätte. Mhm. Aber dann bin ich nochmal zum Abteilungsleiter gegangen und der meinte, ja, es kommt auf die Art des Nachteilsausgleichs an. Mhm. Und generell ist die Beantragung auch sehr schwierig. Also man muss es irgendwie, also ich muss es bei ihm abgeben, von einer ärztlichen Bescheinigung. Diese ärztliche Bescheinigung, ja, da wird dann in einem Kreis in der Schule extra eine Versammlung nur für mich einberufen, wo dann diskutiert wird, ob ich ja diesen Nachteilsausgleich kriege oder nicht. Dann wird das weitergegeben ans Schulamt und das Schulamt gibt das, glaube ich, nochmal ans Landesamt weiter. Mhm. Und die müssen das alle bestätigen, dass ich diesen Nachteilsausgleich kriegen könnte. Und dann, wenn die das alles bestätigt haben, dann ist er genehmigt. Also es ist ein riesen bürokratischer Aufwand, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den in Anspruch nehme oder nicht. Einfach auch, weil ich im Kopf so dieses habe, man wird dann so als behindert abgestempelt und ich mich da irgendwie noch nicht mit anfreunden kann mit dem Nachteilsausgleich.
Ja, ich glaube, das braucht auf jeden Fall Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit auseinanderzusetzen oder ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, passt das für mich nicht. Also bei mir war es tatsächlich im Studium dann auch so, dass ich, also weil es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man Prüfungsformate ändert, also dass man einfach eine andere Prüfung schreibt, dass man alleine in einem Raum schreibt, dass man den Raum zum Beispiel abdunkeln kann. Und solche Themen gibt es schon die Möglichkeiten, dass man das einfach individuell dann bespricht, was wirklich einem auch hilft. Und ich rate es jedem, sich damit auseinanderzusetzen und auch frühzeitig damit auseinanderzusetzen, weil, wie du sagst, es steht halt was dahinter und es ist nicht von heute auf morgen. Also in der Uni geht es meines Wissens ein bisschen einfacher, weil es wohl ans Prüfungsamt eingereicht werden muss. Aber prinzipiell ist es natürlich, wie überall in Deutschland, ein ziemlich bürokratischer Aufwand und dementsprechend muss man sich da frühzeitig drum kümmern.
Ja, auf jeden Fall. Ich mir war klar, dass es ein Riesenaufwand ist, aber dass es so ein Riesenaufwand ist, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem auch, dass da so viele Widersprüche irgendwo auftreten, beziehungsweise so Unklarheiten, weil das Schulamt, ich hatte den Eindruck, dass das Schulamt manchmal auch nicht so richtig wusste, was es jetzt eigentlich sagt. Also der war so, hat mir auch keine klare Auskunft gegeben. Und dann der Abteilungsleiter, den hatte ich ja vorher schon mal gefragt, und der hat mir beide Male halt gesagt, dass es darauf ankommt, was ich für einen kriege oder kriegen möchte. Und deswegen weiß ich nicht, wo da jetzt genau die Unklarheit, bei wem die jetzt mehr lag, aber letztendlich habe ich mich damit auch nicht so richtig gut informiert gefühlt.
Ja, das ist halt immer die Schwierigkeit an der ganzen Sache, dass es, dass man dann oft an Personen gerät, die sich irgendwie dann doch nicht so richtig mit auseinanderkennen und auseinandergesetzt haben und auskennen. Und da muss man, glaube ich, dann wirklich Glück haben, in Anführungsstrichen, oder sich halt eben durchtelefonieren, bis man an der richtigen Stelle ist. Und das ist natürlich dann wieder zusätzlicher Aufwand. Und wie du sagst, man fühlt sich dann einfach nicht richtig abgeholt und nicht richtig informiert. Das ist einfach...
Ja,
also bei mir war das ganz genauso. Ich habe auch beim Prüfungsamt angerufen. Die waren dann auch erstmal so, wissen sie jetzt auch nicht genau, was man da machen kann, und mehr Zeit. Und wo ich mir dann auch denke, ja, okay, mehr Zeit brauche ich halt nicht.
Also, ja, genau.
Das sind halt so Sachen. Und dementsprechend, also bei mir war es nochmal so eine andere Situation, weil ich ein Fernstudium gemacht habe, meinen Master. Und ich hätte auf jeden Fall den Nachteilsausgleich im Staatsexamen gebraucht, wo ich mich einfach damals zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also würde ich das heute nochmal machen müssen, würde ich mich sehr viel eher damit auseinandersetzen.
Ja, ich möchte auch gar keinem auf die Füße treten irgendwie und sagen, hier, du hast mich falsch informiert, sondern ich möchte einfach jetzt darauf aufmerksam machen, dass es halt irgendwo ein Problem gibt bei der Kommunikation oder
Absolut, ich weiß nicht, wo genau
es dann daran hängt. Aber also ich glaube, die haben beide nur gute Absichten gehabt und wollten mir weiterhelfen. Aber letztendlich, dadurch, dass sie sich halt widersprochen haben, war halt so ein bisschen, also dadurch ist erst diese Unklarheit entstanden. Also hätten beide jetzt gesagt, nee, wird nicht im Zeugnis vermerkt oder andersrum, wird im Zeugnis vermerkt, okay, aber nicht so ein,
so ein Widerspruch einfach. Ja, und ich meine, das lässt ja auch die Unsicherheit bei dir auftreten, weil klar, wenn es wirklich im Zeugnis drin stehen würde, das ist nochmal, da setzt man sich dann nochmal mit was ganz anderem auseinander, als wenn man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt einen Nachteilsausgleich beantragen, ich nehme die Hürden. Aber wenn man dann wirklich, wenn es wirklich sein kann, dass es dann im Zeugnis drin steht, ist es natürlich nochmal was ganz anderes, wo man sich ganz anders mit auseinandersetzen muss.
Ja, genau, das ist der Punkt, weil ich gehe ja anders damit um, wenn ich weiß, okay, das kann im Zeugnis stehen oder es steht auf jeden Fall im Zeugnis, als wenn ich jetzt weiß, okay, ich kriege den Nachteilsausgleich und ich muss da nichts befürchten, dass sie mir einfach mehr Zeit geben, wenn ich sie gerade halt brauche und es ist nichts vermerkt, dann fühl ich mich persönlich besser, wenn ich weiß, da steht nichts im Zeugnis, aber ja, und würde den wahrscheinlich auch eher annehmen.
Ja, absolut. Naja, ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, dass du da vorankommst und dass du irgendwie Klarheit bekommst. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen für dich.
Ja.
Wenn du Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Ja, ganz klar, lasst euch nicht unterkriegen. Die Klausurenphase ist schwer und ist stressig. Und ich weiß, wie niederschlagend es sein kann, wenn man dauernd umliegt, wenn man dauernd Rückfälle erleidet und merkt, okay, ich komme mit meinen Leistungen kaum hinterher, ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht, und dadurch setzt man sich ja unter Druck, und dieser Druck kann einen auch fertig machen, und ich weiß, wie schlimm das sein kann, wenn man glaubt, man kann nichts. Aber was ganz wichtig ist, bleibt dabei nicht alleine, also wendet euch an eure Eltern, an Freunde, an Bekannte, sucht Instagram-Accounts, wo ihr seht, okay, ich bin nicht alleine. Wendet euch an die Migräne-Liga, an Selbsthilfegruppen. Einfach, dass ihr nicht alleine seid mit eurem Problem, beziehungsweise, was ich halt ganz wichtig finde, einfach während der Klausurenphase nicht alleine zu sein. Mich hat es wahnsinnig gestärkt, dass meine Mutter und meine Oma mir gesagt haben, hier, du schaffst das. Wenn du das willst, du kriegst das hin. Auch wenn du öfter krank bist und ausfällst. Du willst das so ja so zielstrebig, du willst das so gerne erreichen und hast da schon dein halbes Leben dran gearbeitet, warum sollte es jetzt scheitern? Und wenn man so einen Mut zugesprochen kriegt, dann baut einen das wahnsinnig auf und man tankt daraus nochmal ein viel größeres Selbstwertgefühl und der Wille steigt dann noch mehr und man kommt nicht in diesen Kreis oder seltener in den Kreis, dass die Gedanken einen total fertig machen. Mhm.
Und wenn du nicht Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Ganz wichtig, hab Verständnis für die Betroffenen. Ich glaube, das ist so ein Grundthema, nicht nur jetzt bei dem Thema Schule, sondern allgemein. Habt Verständnis, wenn die Betroffenen in der Klausurenphase nicht ansprechbar sind oder auch mal depressive Verstimmungen haben, weil sie glauben, hier, mir wächst das gerade alles über den Kopf, ich kann nicht mehr. Habt einfach Verständnis und geht auf denjenigen zu, fragt ihn hier, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dich unterstützen? Oder setzt euch auch einfach mal dazu und hört einfach nur zu, was er zu erzählen hat, was ihn gerade bedrückt. Und seid vor allem nicht sauer, wenn man es mal nicht schafft, Verabredungen einzuhalten, weil einem gerade alles zu viel wird. Und habt auch Verständnis, wenn eure Kinder zum Beispiel nicht im Haushalt helfen können oder nur wenig im Haushalt helfen können, weil sie eben nicht nur die Klausurenphase haben und nicht nur den Stress aus der Schule allgemein, sondern dann zusätzlich noch den ganzen Stress haben, weil sie es ja auch eben recht machen wollen, trotzdem, dass sie ständig ausfallen. Deswegen kann ich sagen, Verständnis ist und bleibt das A und O und das Wichtigste, auf dass man Rücksicht nehmen kann oder was man bewahren sollte.
Okay, danke fürs Teilen. Okay, noch eine letzte Frage an dich. Wo findet man dich?
Ach so, wo findet man mich? Ja, du spielst jetzt auf Instagram an.
Genau.
Genau, ja, man findet mich unter migräne-betroffen. Ich habe ja eben schon mal am Anfang erwähnt, dass ich seit diesem Jahr angefangen habe, die Menschen mitzunehmen auf meinem Weg mit der Migräne. Und es hat mir wahnsinnig viel zurückgegeben, jetzt schon. Das hätte ich nicht gedacht, dass es mir nach so wenigen Monaten und so geringer Zeit schon so viel zurückgibt. Einfach der Austausch, dass man Mut zugesprochen kriegt und sieht, ich bin nicht alleine, das ist wahnsinnig erfüllend, weil man, ich glaube, das kennt jeder, man liegt in seinem dunklen Zimmer und denkt, shit, ich bin jetzt der Einzige, der hier liegt und ich kann jetzt mit meinen Freunden nicht weggehen. Und man denkt, man verpasst wahnsinnig viel und vor allem, man wäre alleine am Leiden. Dabei gibt es so viele Menschen in Deutschland und der Welt, die gerade auch an Migräne leiden. Und deswegen hat mich das wahnsinnig erfüllt und ich bin super dankbar, euch alle kennengelernt zu haben.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir bleiben natürlich in Kontakt.
Genau, auf jeden Fall. Und wenn ich noch kurz was zum Schluss sagen darf, hat mich super gefreut, dass du mich angesprochen hast oder mir geschrieben hast und mich gefragt hast, ob ich hier in einem Podcast ein Interview gebe. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann vielleicht auch mal auf meinem Instagram-Account vorbeischaut.
Mit Sicherheit. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich packe dir den Link zu Timos Instagram-Account in die Beschreibung der Podcast-Folge, in die Shownotes, dann kannst du einfach dem Link folgen und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei mir vorbeischaust, mich findest du unter Unwetter im Kopf und komm auch gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe, die findest du unter Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch und dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir schmerzfreie Feiertage, ich wünsche dir schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Wir hören uns nämlich erst nächstes Jahr wieder und ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung in den letzten 3 Jahren. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich über jede gehörte Podcast-Folge, ich freue mich über jedes Like auf Instagram, jede Nachricht, jede E-Mail, jeder Austausch in der Gruppe und wie gesagt, für mich ist es nicht selbstverständlich und ich freue mich einfach darüber und ich freue mich auf all das, was noch kommt. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, wenn du diesen Podcast teilst. Schreib mir auch super gerne eine Bewertung auf iTunes. Das unterstützt mich und meine Arbeit. Und ja, ich freue mich, dich im nächsten Jahr wieder zu sehen, zu hören, wie auch immer, auf welchen Kanälen. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen guten Start. Bleib gesund, lass es dir gut gehen. Und alles, alles Liebe, deine Sabrina.